Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Tala und Tala. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und der Produzent dieses Podcasts und einer der Co-Hosts. Und mit mir ist natürlich hier wie immer der Gründer der Tala und Tala Konferenz und andere Co-Host, nämlich der Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hi Tobias.
Und wen hast du uns denn heute als Gast mitgebracht? Du hast irgendwie gesagt, das ist jemand, der wandert zwischen den Welten. Also erklär mir das bitte mal.
Ich habe mitgebracht Dr. Andreas Rickert. Mhm. Der ist der Co-CEO von Fineo AG und auch Co-CEO von Nixdorf Capital, Impact Investor. Mhm. Und ja, zwischen den Welten wandern heißt für mich und in dem Fall speziell auch, nicht auf ein Fachgebiet, auf ein Silo beschränkt zu sein, sondern zu versuchen, Profit, Non-Profit, aber auch verschiedene akademische und unternehmerische Skills miteinander zu verbinden. Und der Andreas ist ursprünglich Molekularbiologe, ist dann zu McKinsey gegangen, hat dann aber den harten Bruch hingelegt, also Bruch jetzt nicht, weil er irgendwie umgefallen ist, sondern weil er es so wollte und ist in die NGO-Welt abgetaucht und dann mit Fineo wieder hochgekommen und hat damit, kann man eigentlich so sagen, den Impact-Markt und auch die Philanthropie in Deutschland in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt.
Ich glaube auch transparent gemacht, ne? Ich glaube, das war ihm ganz wichtig mit Fineo, dass er so ein bisschen sagt, spricht sozusagen von den gelben Seiten der gemeinnützigen Organisation, dass man auch so ein bisschen weiß, hey, ich möchte Zweck X unterstützen, was ist denn die passende Organisation dafür? Wer beackert dieses Feld überhaupt?
Genau, und großes Stichwort bei ihm, Impact, also Wirkung. Welche Wirkung wird erzielt und kann man die messen? Das ist auch etwas, was er im Gespräch sagt, was ihm auch am Anfang vorgeworfen wurde, weil er eben aus diesem Profit-Bereich kam, dann noch von McKinsey und dann in diese Welt abtaucht, die eigentlich sagt, okay, mit diesen ganzen ökonomischen Prinzipien haben wir erstmal nicht so viel zu tun. Wenn man dann viel von Wirkung spricht, dann hat das damals auf jeden Fall auch für Aufsehen gesorgt.
Da wurde ihm die Ökonomisierung der Gemeinnützigkeit vorgeworfen, beziehungsweise es wurde befürchtet, ne? Also diese zwei Welten. Es geht ja zum einen um genau Philanthropie, also Geld spenden für einen Zweck und auf der anderen Seite Geld investieren mit Gewinnabsicht, aber eben in gute Unternehmen, die diese Welt zum Besseren wenden. Und was ich sehr, sehr spannend fand von dem, was er sagte, also eine klare These von ihm. Er sagt, Philanthropie wird diese Welt nicht retten. Wir brauchen das echte, harte Kapital. Er nennt da Kosten. Er sagt, allein das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele wird pro Jahr 4,2 Trillionen Dollar kosten. Allerdings, ich habe mal nachgeschaut, es sind die amerikanischen Trillionen, aber auf Deutsch immerhin dann noch 4,2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Und er sagt, ohne Kapitalmarkt wird das einfach nicht funktionieren.
Genau, er sagt nicht, dass Philanthropie blöd ist, sondern dass es einfach nicht ausreichend ist, sondern wir brauchen die Gelder und den Taler des Kapitalmarktes und müssen da einfach die Wirtschaft auch in die Richtung Impact bringen. Und deswegen hat er auch zwei Hüte auf, das ist ja auch spannend, dass er nicht nur Co-CEO von Fineo ist, sondern, wie ich eben gesagt habe, auch in dem Investmentbereich unterwegs ist. Und das meine ich mit so zwischen den Welten unterwegs sein, finde ich total spannend für Taler und Talar. Und ja, hört gern mal rein.
Eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Beim Schneiden der Folge ist mir aufgefallen, dass wir so ein bisschen diese beiden Arme, die er da, oder diese beiden Hüte, die er auf hat, diese beiden Richtungen, die er betreibt, ein bisschen durcheinander werfen. Das ist manchmal nicht ganz trennscharf, Asche auf unser Haupt. Das sei dem Hörer nur an die Hand gegeben und der Hörerin. Da sind wir manchmal nicht so ganz lupenrein. Nichtsdestotrotz denke ich, ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit einem Gast, der, finde ich, schon eine beeindruckende Reise hinter sich hat, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Also es wird spannend. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß. Herzlich willkommen, Andreas, im Tala und Tala Podcast. Sehr schön, dass du dabei bist.
Tobias, freut mich auch, dabei sein zu dürfen.
Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, vor allen Dingen, wo du herkommst und was du gerade machst. Wir haben dich zwar schon angekündigt, aber es ist ja immer wieder schön, wenn die Leute selbst kurz ein, zwei Sätze sagen.
Das mache ich gerne. Wo ich herkomme, meinst du wahrscheinlich jetzt nicht räumlich, aber auch das verschweige ich nicht. Ich bin gebürtiger Sauerländer, jetzt aber in Berlin ansässig. Aber wahrscheinlich ist eher interessant, was ich gemacht habe, was ich heute mache. Relativ meandrierender Weg, der mich dahin gebracht hat, über Biologie, Weltbank, Stanford, Bertelsmann Stiftung, habe ich dann vor 15 Jahren mit tollen anderen Menschen zusammen Fineo gegründet. Und das ist immer noch einer meiner Jobs und auch mein Hauptjob. Da habe ich jetzt zum Glück auch seit Anfang des Jahres eine weitere Vorstände mit dabei, die Anna Herrhausen. Also insofern sind wir da zu zweit, was ganz schön ist. Daneben habe ich noch einen anderen Job. Ich bin bei Nixdorf Kapital Co-CEO. Können wir vielleicht hinterher auch nochmal drüber reden, was wir da machen. Da geht es um Impact Investing. Und dann sitze ich in ganz vielen Boards und Gremien. Und alles zusammengefasst kann ich sagen, hat vielleicht so zwei Leitplanken. Auf der einen Seite Impact. Das meine ich durchaus so pathetisch, wie ich sage, die Welt besser machen, und auf der anderen Seite Unternehmergeist. Und da versuche ich dann so ein bisschen meine eigene Wirkung zu haben.
Ja, und du bist ja offensichtlich so ein Tausendsasser. Und ich glaube, Brand 1 hat jetzt getitelt, Robin Hood lebt, und dass du zwischen den Welten unterwegs bist. Das finden wir natürlich sehr spannend, sowohl den Titel als aber auch das zwischen den Welten unterwegs sein. Ich meine, Sauerland, Berlin, das ist, sind natürlich auch schon mal zwei Welten, aber vor allen Dingen auch beruflich. Was heißt das denn für dich, wenn Leute sagen, du bist zwischen den Welten unterwegs? Nimmst du das so wahr, dass das zwei Welten sind oder mehrere?
Ja, das nehme ich so wahr, und das ist ja auch in meiner eigenen eben kurz skizzierten Biografie auch zu sehen, dass ich einfach gesprungen bin von der akademischen Welt mit McKinsey in die For-Profit-Welt, dann Weltbank, multinationale Organisation, und noch dann mit Fineo eine Non-Profit gegründet. Also insofern kann ich mit Fug und Recht behaupten, alle vier Sektoren zu kennen. So, das ist schon mal was, was zumindest für eine deutsche Erwerbsbiografie ja ungewöhnlich ist. In den USA ist das eher gang und gäbe, dass man so etwas macht. Aber in Deutschland ist es schon eher auch nochmal ein Hingucker. Teilweise auch mit Verwunderung wird sowas beobachtet. Und mein heutiger Job ist auch immer wieder so ein bisschen ein Transmissionsriemen zwischen verschiedenen Welten, weil wir Non-Profit mit Stiftungen verbinden, die öffentliche Hand mit dem Social Sektor. Also insofern unterschiedliche Zielgruppen, die wir versuchen, aus Welten, wo sie eher in Stereotypen denken, rauszuholen, um dann auch wirklich ins Kooperieren zu kommen.
Was sind da so die größten Herausforderungen, die Welten zu verbinden?
Jeder richtet sich ja gerne so ein bisschen auch in seinen Komfortzonen ein. Also insofern Bequemlichkeit ist eine Herausforderung. Und natürlich, jeder richtet sich gerne auch so ein bisschen mit Klischees ein. Insofern habe ich das sehr hart erlebt, als ich Fineo gegründet habe, beispielsweise vor 15 Jahren, dachte ich, dass wir einen ziemlichen No-Brainer als Thema hätten, nämlich Wirkung. Dass es im gemeinnützigen Sektor einfach darum gehen sollte, was man hinten für eine Wirkung rausholt. Und ich war offen gesagt sehr überrascht, bis teilweise sogar auch erschrocken, was ich für einen Gegenwind bekam. Und da half es sicherlich nicht, dass ich von McKinsey kam, weil dann waren sehr schnell solche Begriffe im Raum, wir würden eine Ökonomisierung des gemeinnützigen Sektors treiben, oder man wüsste nicht, was der Rickard eigentlich für eine Agenda hätte. Der wollte den ganzen Sozialmarkt umkrempeln. Wir waren eine ganz kleine Boutique, aber alle haben erstmal draufgeschossen. Und das habe ich schon gezeigt, dass da nicht ganz so viel Offenheit ist, obwohl man doch eigentlich an der gleichen Sache arbeitet. Also das mal ein Beispiel, oder jetzt nach vorne gesprungen, wenn ich halt sehe, dass wir das Thema Impact Investing sehr stark treiben, da versuchen wir eben Kapital aus dem Finanzmarkt zu mobilisieren für Impact. Auch da gibt es dann wiederum auch in der Non-Profit-Welt Leute, die einfach skeptisch sind, weil sie sagen, okay, Kapital ist per se böse, und deswegen wollen wir das eigentlich gar nicht. Und ich glaube, wir müssen irgendwann mal erkennen, dass wir es nur schaffen, diese großen Themen da draußen anzugehen, wenn wir wirklich auch alle Kräfte bündeln. Und insofern sind wir gerne, entschuldige die lange Antwort, gerne immer wieder dieser Transmissionsriemen oder der Wandler zwischen den Welten.
Vielleicht nochmal kurz ein kleiner Schritt zurück. Für mich hört sich das so an, als ob dir auch durchaus eine andere Karriere offen gestanden hätte. Also du hättest wahrscheinlich auch zumindest monetär auf die Überholspur gehen können und, keine Ahnung, in einem Konzern vielleicht richtig große, ganz große Nummer werden können. Das klingt für mich so ein bisschen so, als ob du dich irgendwann dagegen entschieden hättest. Ist das richtig? Und falls ja, wie ist das passiert?
Ja und nein. Also rückwärts betrachtet ist immer alles Strategie.
Ja, bei mir auch.
Die Wahrheit ist eben, dass mein Werdegang einfach ein Zufallsprodukt ist. Und deswegen seht ihr auch vor euch einen zutiefst dankbaren Menschen, weil ich einfach an vielen Stellen Glück hatte, die richtige Person zu treffen, die richtige Idee zu haben. Und so hat sich das eben dann zusammengesetzt, was heute passiert ist. Und es ist mitnichten so, dass es halt immer nur alles auch gut gelaufen ist. Also ich kann auch mal zwei Beispiele nennen. Als ich Forscher war, hatte ich auch die Idee, wirklich eine Forscherkarriere zu machen. Und dann hatte ich natürlich auch mit den Orten Max Planck und Stanford zwei honorige Einrichtungen, wo ich promovieren durfte. Die Wahrheit ist aber, ich habe festgestellt, dass alle meine Peers eigentlich besser waren als ich. Also insofern war es eher auch ein Scheiterpunkt, dass ich gesagt habe, okay, da komme ich nicht weiter und dann nimmt er nur noch McKinsey. Das klingt zwar jetzt so ein bisschen suffisant, aber de facto, wenn man gescheiterter Forscher ist, dann will er nicht. Ja, deswegen musste ich dann erstmal Berater werden. Zu meiner eigenen Überraschung hat mir das dann aber auch Spaß gemacht, aber auch dort, McKinsey hat ein sehr hartes Upper-Out-System und da war ich in meinen Peer-Groups, ich bin zwar nie rausgeflogen, aber immer wieder auch einer, dem man gesagt hat, wir wissen nicht ganz genau, ob du wirklich Partner werden kannst. Also insofern auch da war es nicht unbedingt immer nur erfolgreich, auch wenn es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber vielleicht auch, weil ich mir nicht diesen Druck gemacht habe, unbedingt auf die Partnerlinie dann zu zielen. Aber ja, als ich dann bei McKinsey rausgegangen bin, habe ich mein Gehalt erst einmal auf ein Drittel reduziert im Non-Profit-Sektor. Also insofern, das hätte auch eine andere Karriere werden können, wenn man dann so klassischerweise Head of Strategy wird. Aber ich habe mich eben für den anderen Weg entschieden und bin da sehr, sehr dankbar für.
Du hast ja Fineo als gemeinnützige Organisation gegründet. War das von Anfang an klar, dass du das so machen wirst?
Ja. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen habe ich es in der Bertelsmann Stiftung entwickelt. Und insofern, wenn eine Bertelsmann Stiftung als Stiftung etwas auf den Weg bringt, sollte das auch in der gemeinnützigen Sphäre sein. Also alleine daran lag es schon von dem Ursprung. Das zweite war mir aber fast noch wichtiger. Wir sind ja angetreten, um Zivilgesellschaft zu stärken und Gesellschaft zu stärken. Und das wollte ich halt von Anfang an auch verbrieft haben in unserer eigenen Rechtsform. Und dafür braucht man einfach die Gemeinnützigkeit, weil dann kann keiner mehr irgendwie drüber spekulieren, warum wir das machen, auch wenn es Leute gemacht haben am Anfang, wie skizziert eben, sondern dann ist ganz klar, wir haben eine Mission. Wir wollen, dass es mehr Engagement gibt in Deutschland. Wir wollen, dass es besseres und wirkungsvolleres Engagement gibt. Full stop. Und deswegen war es wichtig, das auch ganz klar in einer Rechtsform der Gemeinnützigkeit dann zu verbriefen.
Kannst du vielleicht einmal noch kurz erklären, was macht ihr als Fineo eigentlich? Was ist euer Selbstverständnis und wieso hat es euch gebraucht?
Erstmal, wir sind in der Tat ein uniques Creature, deswegen muss man das auch erklären, was wir sind. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, was unsere Mission ist und das steht wirklich wie so ein Nordstern oben drüber. Wir wollen eben begeistern, sich für Gesellschaft zu engagieren und wir wollen dann die richtigen Instrumente und Ressourcen zur Verfügung stellen, dass man es mit der größtmöglichen Wirkung machen kann. Insofern ist für uns auch immer das Thema Wirkung so ein Dreh- und Angelpunkt. Und das war auch am Anfang quasi eine unserer Haupttätigkeiten. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, wenn man auf den gemeinnützigen Sektor guckt, dann kann man auf der einen Seite begeistert sein ob der Größe. Wir reden über einen Markt mit mehr als 600.000 gemeinnützigen Organisationen allein in Deutschland. Wir reden über einen Markt, der ungefähr 100 Milliarden Euro schwer ist. Also insofern, das ist etwas Großes, Substanzielles. Gleichzeitig ist dieser Markt aber auch geprägt durch eine systemische Intransparenz. Weil es gibt noch nicht mal sowas wie die gelben Seiten des dritten Sektors, wo man nachgucken könnte unter K, wer macht denn eigentlich die ganzen Projekte im Bereich Kinderarmut. Also insofern ist das ein bisschen das Problem. Und da sind wir halt als Fineo reingegangen, weil unsere Hypothese war, wenn wir Informationen zur Verfügung stellen über Organisationen da draußen, die besonders gut sind, wird es auch das Vertrauen stärken in den gemeinnützigen Sektor und wird dann auch dazu führen, dass A, mehr Geld fließt und B, auch nochmal Anreize sind, wirkungsvoller zu arbeiten. So, das ist so ein bisschen das, was wir gemacht haben als Nukleus, einfach Wissen schaffen. Und wir haben mittlerweile eine Datenbank mit mehr als 4.000 Non-Profits, die durch eine tiefe Analyse, durch eine tiefe Due Diligence gegangen sind. Also insofern, diese Transparenz machen wir immer. Wir haben mittlerweile über 300 Organisationen ausgezeichnet mit dem Wirksiegel. Da kann man sich eben auch informieren, welche Organisationen wir empfehlen, wo man ohne Wenn und Aber hinspenden kann. Also das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und dann haben sich daraus weitere Sachen entwickelt. Zum einen haben wir natürlich durch die Analysen festgestellt, warum Organisationen manchmal nicht so wirkungsvoll sind, wie sie eigentlich sein sollten oder wollen. Das ist keine Böswilligkeit, sondern da fehlten manchmal Instrumente oder auch die richtige Strategie. Da sind wir sehr stark reingegangen mit Capacity-Building-Maßnahmen. Also wir versuchen in der Breite den gemeinnützigen Sektor zu stärken, dass er wirkungsvoller arbeiten kann. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben das Kursbuch Wirkung rausgegeben. Das kann man auch kostenlos bei uns runterladen von der Website. Das ist so ein bisschen Standardwerk geworden mittlerweile für das ganze Thema, wie steuere ich eigentlich eine gemeinnützige Organisation in Richtung Wirkung. Auf der anderen Seite sind dann Leute zu uns gekommen und gesagt, ihr habt so viel Ahnung, ihr wisst so viel, könnt ihr uns nicht helfen? dass wir unsere Philanthropie, unser gesellschaftliches Engagement mit euch strategischer umsetzen. Und das ist sozusagen unser Beratungsarm in Richtung der Geberinnen und Geber. Das heißt also, da arbeiten wir vor allen Dingen mit Hochvermögenden, mit Stiftungen, aber auch Unternehmen und helfen denen, entweder eine komplette Engagementstrategie zu machen, also was sind eigentlich Themen da draußen, aber auch was sind meine eigenen Interessen, um daraus dann ein Matching zu machen. Oder eben auch, dass wir konkret Projekte für sie recherchieren, um dann eben auch wieder Player zusammenzubringen aus den verschiedenen Welten. Also insofern, das ist so ein bisschen die Wertschöpfungs Kette, die wir haben, wirklich Wissen über den gemeinnützigen Sektor und Herausforderungen schaffen, dann Befähigung auf der einen Seite des Marktes bei den Non-Profits und auf der anderen Seite Beratung bei den Gebenden und hoffentlich, wie gesagt, führt das alles dazu, dass wir den gemeinnützigen Sektor oder den Impact-Markt, ich mach's mal ein bisschen größer, damit noch wirkungsvoller und größer machen.
Wobei Wirkung ja auch stark vom Ziel abhängt, ne? Also von der Zieldefinition. Also da gibt's ja wahrscheinlich verschiedene Richtung, ne? Also woran macht ihr dann Wirkung fest? Also das ist ja sehr, geht es darum, dass jeder Euro maximale Wirkung entfaltet oder geht es darum, dass einfach nur mein Wunsch zielgerichtet umgesetzt wird? Also zum Beispiel, ich mache was gegen Kinderarmut und dann geht es auch wirklich nur gegen Kinderarmut? Also was ist Wirkung?
Das ist eine gute Frage und du hast es eigentlich schon selber beantwortet. Sie kommt von den Zielen her, um uns nochmal eine Stufe drüber zu machen, sie kommt von der eigenen Mission her. Also insofern ist es uns auch mal wichtig, wenn wir mit Playern zusammenarbeiten, dass man am Anfang A, eine klare Problemanalyse hat, warum gibt es überhaupt Kinderarmut, und B, dann aber eben auch seine eigene Vision skizziert. Also man hat vor, die Kinderarmut auf die Hälfte reduzieren oder wie auch immer, sozusagen auf so einer Makroebene, um dann tiefer reinzutauchen, okay, was brauchen eigentlich vielleicht die Zielgruppen? Und auch da muss man dann sagen, häufig wird eben immer wieder auf das Kurative gesprungen. Das heißt also, muss man überspitzt so sagen, da wird halt Sport gemacht für Kinder, die ohnehin vielleicht schon übergewichtig sind, anstelle mal auf Sachen zu gucken, wo man eher präventiv tätig sein könnte, was man einen viel, viel größeren Wirkungshebel hat. Und das sind aber alles Sachen, wo wir erst einmal immer darauf hinwirken, dass man sich dessen gewahr wird, was eigentlich die unterschiedlichen Handlungsebenen sind, mit denen man unterwegs sein kann, um dann eben auch in Richtung dieser Wirkung zu steuern. Ich will einen Punkt ganz bewusst nochmal machen, wenn ich über Wirkung rede, rede ich nicht über Wirkungsmessung. Also natürlich freuen wir uns, wenn man auch Wirkungen und Wirkungsziele in KPIs, in Performance Indicators dann messen kann, aber man sollte nicht den Fehler machen, dass man nur noch Projekte macht, die man auch wirklich in den Zielen messen kann, weil dann würden wir möglicherweise uns einer großen Freiheit der Zivilgesellschaft beschneiden oder möglicherweise die Sache mit dem größtmöglichen Hebel gar nicht angehen. Also weil, wenn ich eben mit den Zielgruppen direkt zusammenarbeite, dann habe ich häufig eine direkte Wirkung, aber wenn ich halt einen größeren Hebel mache, zum Beispiel eine Kampagne, kann ich das nicht unbedingt messen, habe aber vielleicht noch einen viel, viel größeren Hebel. Also insofern ist das Thema Wirkung etwas differenzierter zu sehen.
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe neulich mit einer Stiftung gesprochen, die sagen ja, Impact Investing und Co. ist ja alles schön und gut, aber wir möchten eigentlich gerne das Geld ausgeben und nicht unbedingt fragen, ob es eine Wirkung erzielt oder nicht. Einfach aus dieser Freiheit, die du gerade kurz beschrieben hast, sich frei zu machen im Vergleich zu Playern, die auf Profit aus sind, zu sagen, okay, wir investieren dort jetzt, ob da nachher eine Impact-Rendite im Sinne von einer finanziellen Rendite rauskommt oder nicht, ist uns egal. Das heißt nicht, dass sie keine Wirkung haben wollen, aber sie wollen nicht die klassische ökonomische Wirkung. Ich glaube, das muss man in der Debatte um Wirkung, so habe ich das jetzt bei dir auch verstanden oder bei euch, ja mit berücksichtigen, dass nicht Wirkung nicht immer heißt, ich kriege nachher Rendite, weil ihr habt ja Impact Investing, würde ich mal sagen, in Deutschland sehr salonfähig gemacht und viele denken bei Impact Investing an, ich investiere, mache einen guten Zweck, aber gleichzeitig habe ich immer noch 6-7% Rendite.
Genau, da würde ich gerne mal so ein bisschen differenzieren, weil natürlich da ganz viele Begriffe auch draußen rumschwirren, um das mal zu sortieren. Also ich bin ein großer Advokat für Philanthropie oder Spenden, Gemeinnützigkeit. Da stehen keine Businessmodelle dahinter. Da geht es darum, dass man wirklich einfach nur die Wirkung maximiert auf gesellschaftlicher und oder ökologischer Ebene. Und das braucht es. Aber wir werden nicht die Welt alleine retten, nur mit Philanthropie oder mit Zivilgesellschaft. Einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, welche Größenordnung wir reden. Wenn man alle Ausgaben, die im Bildungsbereich von Stiftungen in Deutschland gemacht werden, zusammennimmt, und das ist mit Abstand der größte Bereich von Stiftungen, dann könnte man den Schulbetrieb eine Woche aufrechterhalten. Daraus wird schon ableitbar, dass halt das Volumen nicht das Entscheidende sein kann, sondern man muss sich halt sehr bewusst sein, was kann Philanthropie, und Philanthropie kann genau eben diesen Eigensinn haben. Das heißt, da ist jemand und der sagt, okay, mir ist es aber wichtig, die Orchideen im Sauerland zu schützen, und ich mache das halt einfach, weil das mein philanthropischer Ansatz ist. Und das ist richtig. Das ist sozusagen der Eigensinn des zivilgesellschaftlichen Engagements. Gleichzeitig kann man eben auch sagen, das ist das beste Risikokapital, was wir haben. Also hier sollten Sachen ausprobiert werden, weil wenn nicht Stiftungen oder Philanthropinnen und Philanthropen etwas mal risikoreich ausprobieren, wer soll es dann machen? Weil man eben keine Mehrheiten dafür braucht am Anfang etc. Also insofern, das sind die Spezifika, die die Philanthropie hat und die man gezielt einsetzen sollte. Aber, und jetzt komme ich zu dem Thema Impact Investing, wir brauchen noch mehr Kapital. Und wenn man mal überlegt, wo können eben Gelder herkommen für Impact, dann rufen die meisten erst einmal nach dem Staat. Und ich glaube auch, wir brauchen einen starken Staat, aber dessen Möglichkeiten sind, man sieht es ja auch in den aktuellen Debatten, durchaus limitiert, auch auf der multinationalen Ebene. Wie gesagt, über die Philanthropie habe ich gerade schon gesprochen, das ist zwar ein großer Markt, aber verhältnismäßig klein. Und dann bleibt nur noch der Kapitalmarkt. Wir müssen den Kapitalmarkt mobilisieren, dass er partizipiert daran, Lösungen zu finanzieren, die da draußen gebürtigt werden. Und euch auch da mal eine Zahl zu nennen, vielen sind die SDGs, die Sustainable Development Goals, bekannt. Das sind die 17 Ziele, die die UN rausgegeben hat, um dann die großen Themen wie Klima, Gesundheit, Bildung, Armut etc. heranzugehen. So, also insofern, das sind die Ziele. Wenn wir die erreichen wollen, haben wir einen Finanzierungsbedarf von 4,2 Trillionen US-Dollar jährlich. Das kann kein Staat, keine multinationale Organisation und erst recht nicht Zivilgesellschaft leisten. Das heißt also, es ist einfach eine Notwendigkeit, dass wir da den Kapitalmarkt mit reinziehen. Und es gibt eben auch genug Sachen, wo man eben, auf die Rendite nun zu sprechen kommt, ein Businessmodell aufbauen kann, was auch marktübliche Rendite gibt und gleichzeitig aber auch das Ziel verfolgt, einen gesellschaftlichen oder ökologischen Mehrwert zu machen. Also insofern, für mich ist es wichtig, dass man die Sachen nicht gegeneinander ausspielt. Wir brauchen alles, Staat, Zivilgesellschaft, aber eben auch die Wirtschaft und damit auch den Kapitalmarkt.
Ja, damit passt du gut zu unserem Und im Namen. Also das ist für uns auch so ein bisschen das Motto, dass das Und möglichst oft das die Sachen verbindet, aber gleichzeitig kann es, so wie du das gerade auch gemacht hast, deren Grenzen auch betonen oder deren Unterschiedlichkeit. In so einem und einer Gemeinsamkeit geht man ja nicht auf, sondern in einer guten bleibt ja das Individuelle stehen. Mhm. Und gemeinsam schafft man dann mehr. Aber lass uns mal kurz zum Impact oder beim Thema Impact eintauchen, gerade wenn das mit Rendite verbunden wird. Was sind denn da noch die großen Potenziale, die du im Markt siehst? Du sagst jetzt Kapitalmarkt. Wie stellst du dir das vor, dass die Unternehmen, sind es dann neue Startups, die ihre Businessmodelle direkt diesem Impact-Charakter verschreiben, oder können das auch die Großen sein? Was ist da gerade so aus deiner Sicht der größte Hoffnungsträger?
Auch da ein Und. Wir brauchen sie alle, wir brauchen die Startups, aber auch die Old Economy, die damit an einem Strang zieht. Um es auch nochmal da wieder ein bisschen aufzubohren oder vielleicht auch mal zu erden. Also ich nutze ganz viele Begriffe wie Impact Investing, Circular Economy und. Aber am Ende des Tages ist es für mich etwas, was sich nahtlos aus der Tradition der sozialen Marktwirtschaft ableitet. Da hatten wir auch schon immer die Idee, eben eine nachhaltige Gesellschaft auch in der Wirtschaft zu unterstützen. Da war schon immer langfristiges Denken angelegt in dieser ganzen Geschichte. Also Nachhaltigkeit par excellence gehört eigentlich in die soziale Marktwirtschaft hinein. Also insofern ist mir das nochmal wichtig, weil es manchmal auch da wieder eher so Abwehrreaktionen gibt, weil man denkt, es wird jetzt alles irgendwie neu erfunden, und das ist immer eher nicht hilfreich. Deswegen sollte man auch gucken, wo kommt es eigentlich her.
Kannst du da eine Bruchstelle in der Historie wahrnehmen, oder spürst du, wo kommt das her, dass die Leute das eben, diese Verbindung, diese soziale Marktwirtschaft nicht mehr so sehen? Also wo kommt dieser Reflex her, dass man sagt, das passt nicht zusammen?
Ich glaube, das ist halt seit Zeiten Erhards einfach immer ein bisschen weiter erodiert, dass das vielleicht einfach nicht mehr so als der Konsens verstanden wird unserer Wirtschaft. Und dann half es natürlich nicht, dass das Thema Impact Investing leider nicht aus Deutschland oder Kontinentaleuropa herausgetrieben wurde, sondern von den Angelsachsen. So, und das ist natürlich auch was häufig dann wieder Abwehrreaktionen auslöst. Aber da werbe ich eben sehr stark dafür, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen, die wir in Europa haben. Und das ist eben genau Unternehmergeist, Innovationskraft, aber auch eine sehr klare Werteorientierung. Finanzierung auch in der Wirtschaft. Und deswegen ist es etwas, was wir aus Europa oder aus Deutschland heraus gezielt treiben sollten. Und meine Vision ist eigentlich, dass wir als Deutschland ein Hotspot für Impact Investing werden. Das ist sozusagen, wo das Kapital ankommt. Man muss natürlich dann auch wieder das Kapital investieren und damit dann eben auch zu der Frage, die du eben hattest. Das wird dann sowohl sein bei den großen Unternehmen, die eine Transformation machen müssen. Und das müssen wir eben auch unterstützen. Also wie kann eben ein Kohleunternehmen oder ein Automotive-Unternehmen oder dergleichen den Schritt in die Zukunft schaffen? Ich glaube aber, das geht mit der Innovationskraft. Und gleichzeitig brauchen wir eine starke Ökonomie, die Startups nach vorne bringen. Und da sehe ich durchaus auch, dass da viel Bewegung drin ist. Wir selbst als Fineo haben sogar auch einen eigenen Inkubator für Impact-Startups, weil ich glaube einfach, dass wir nicht alles nur über inkrementelle Weiterentwicklungen, sondern auch durchaus durch innovative, disruptive Ansätze hinkriegen. Und dafür brauchen wir eben auch diese Startup-Kultur. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine neue Gründerwelle. Und ich glaube, wenn wir eine neue Gründerwelle in Deutschland haben, sollten es nicht die nächsten E-Commerce-Plattformen sein, sondern wieder dann die impact-getriebenen Startups. Also insofern, auch da gehört eben für mich alles zusammen. Kapitalmarkt, Realwirtschaft, Startups und Großunternehmen. Und am Ende des Tages führt halt alles in die große Impact-Ökonomie.
Ich glaube, Tobias, von wegen soziale Marktwirtschaft ist es natürlich schon so, dass zumindest in der Wahrnehmung das so ist, dass natürlich immer mehr Unternehmen auch versuchen, sich da vor ihrem gesellschaftlichen Beitrag, vor allem monetärer Art, auch zu drücken. So, ne? Dass du also versuchst, dein Geld steuerschonend irgendwo hinzuschieben, möglicherweise auch nicht immer ganz legal. Und es ist natürlich ganz cool, wenn das Geld dann auch wieder irgendwann mal zurückfließt, ne? Denn wir brauchen halt das Geld, um es irgendwie sinnvoll auszugeben und um die Gesellschaft zum Besseren zu bewegen. Und wenn man so will, ist es dann, also ist vielleicht eine etwas böse These, aber ist es dann eigentlich nur sowas wie ein Zurückgeben von dem, was man vielleicht vorher versucht hat, dem Staat erstmal nicht zu geben?
Also ich muss einfach erstmal festhalten, Menschen, die sich philanthropisch engagieren, ist kein monolithischer Block. Da gibt es die unterschiedlichsten Beweggründe. Und ich finde es auch durchaus in Ordnung, wenn man damit Eigeninteressen verfolgt, weil Menschen sind in der Regel nicht Altruisten. Also insofern ist es in Ordnung, wenn man auch sagt, okay, für mich ist es wichtig, in Hamburg ein Denkmal zu haben. Oder für mich ist es wichtig, dass ich mit wichtigen Personen auf einer Veranstaltung abends ein Glas Champagner trinken kann. Also insofern, das ist für mich legitim. Es darf eben nur nicht dominant sein in den Zielen, die mit der Gemeinnützigkeit oder dem philanthropischen Engagement dann verfolgt werden. Also insofern werben wir eben auch da immer wieder für die Transparenz und Offenheit, was man eigentlich mit seinen Sachen machen möchte. Aber ich beobachte natürlich gerade auch in Berlin so etwas, was ich immer als Philanthropotainment bezeichne, wo es gefühlt dann nur noch darum, dass man halt irgendwelche netten Celebrities zusammenbringt, um sich mit denen dann irgendwie zu umgeben. Aber da ist die Wirkung dann manchmal wirklich sehr fern. Und deswegen ist eben wieder das Thema Wirkung so wichtig, das in das Zentrum zu stellen.
Aber das würde ich sagen, hat man ja überall. Also das ist so eine, dass es immer einen Prozentsatz gibt, wo man sagt, okay, hier könnte man jetzt vielleicht mit Stichworten wie Doppelmoral und Co. kommen. Aber ich finde, dass solche Debatten vielleicht auch dann dazu führen, wenn die zu stark in den Fokus rücken, dass manche Menschen da zurückhaltend sind oder vielleicht auch sagen, ey, ich möchte jetzt mit Impact Investing und Co. nichts zu tun haben, weil ich nicht so, wie jetzt gerade von meinem Kollegen Tobias quasi die Frage gestellt wird, wo manche Leute dann sagen, nee, da möchte ich nicht so mit zu, nichts mit zu tun haben. Und ich find's eigentlich, oder meine Vision wäre, vielleicht teile ich die mit dir, Andreas, dass das salonfähig ist, das zusammenzudenken, dass man sagt, okay, ich habe hier natürlich irgendwie ein wirtschaftliches Interesse, gleichzeitig soll das Businessmodell aber in sich schon so Impact getrieben sein und positive Auswirkungen haben, dass das eine mit dem anderen sich wechselseitig verstärkt und vielleicht irgendwann die wirtschaftliche Seite dann auch egal ist, weil man seinem Risiko genug zurückbekommen hat. Es muss ja nicht grenzenlos sein, aber per se den Gedankengang zu haben, man kann hier beides miteinander verbinden, finde ich eigentlich schon sehr charmant. Und ich habe das Gefühl, dass das für die einen zu gut klingt, um wahr zu sein, die dann sofort kommen, ja, das ist ja hier ein abgekatertes Spiel, ihr macht ja Greenwashing, Social Washing, whatever. Und wie kann man solchen Menschen begegnen, wie kann man diese Angst nehmen?
Ja.
Dürfen Impact-Investoren oder vor allem Impact-Entrepreneure, ist es nicht legitim, dass sie auch daran partizipieren und Geld damit verdienen?
Absolut. Ich gehe auf erst einen Punkt nochmal ein, den du am Anfang deiner Frage gestellt hattest, nämlich wie gehen wir auch damit um oder wo ist auch vielleicht eine Sorge, wenn man sich halt mit seinem Engagement öffentlich zeigt, weil es natürlich dann sofort auch häufig Kritikpunkte gibt. Neid, gerade in Deutschland, ja auch durchaus eine große Sache ist. Da kann ich aber aus eigener Erfahrung reden. Wir haben ja mit Frau Kladden, immerhin auch die reichste Frau Deutschlands, ein tolles Projekt gemacht, wo sie 100 Millionen gespendet hat. Am Anfang war es auch nicht klar, dass wir das wirklich so öffentlich machen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Frau Kladden gemacht hat. Hat es Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden, die also jetzt auch in dem gleichen Stil sehr unternehmerisch denkt, aber natürlich trotzdem philanthropisch tätig Geld ausgeben. Also insofern ist damit wirklich auch was angeschoben worden und angestiftet worden. Zum anderen ist es gerade in einer Phase, wo wir gesellschaftlich immer eher auseinanderdriften, wichtig, dass man eben sieht, dass auch Vermögende etwas tun, dass Vermögende sich engagieren, dass Vermögende entsprechend ihres Maßes dann auch 100 Millionen oder wie auch immer in die Hand nehmen. Also insofern, ich werbe immer sehr stark dafür, dass wir solche Sachen auch in die Öffentlichkeit reintragen, weil sie eher helfen, glaube ich, nochmal den gesellschaftlichen Diskurs zu unterstützen. Zum Thema Impact Investing nochmal zurück. Also ich will es bewusst differenzieren von Philanthropie, weil bei Philanthropie habe ich einen Financial Return von -100%, um es mal so zu sagen. Beim Thema Impact Investing will ich halt, dass ich auch einen in der Regel marktüblichen finanziellen Return habe. Und das liegt nicht daran, dass wir da gierig sind oder die Player, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wenn wir wollen, dass so viel Kapital, und ich hatte die Zahl eingangs genannt, 4,2 Trillionen, also das ist schon ordentlich, wenn wir diese Zahl erreichen wollen, dann müssen wir eben den Kapitalmarkt mobilisieren und der Kapitalmarkt hat relativ klare Richtlinien. So, wir müssen also konkurrenzfähig sein zu einem entweder Impact Labeling, was gar keinen Impact hat, oder was gar nichts mit Impact per se am Hut hat. Und da müssen die Pensionskassen, um die geht es. Da müssen die großen Kirchen, um die geht es. Die müssen da investieren und die gucken eben sehr häufig nur auf die Rendite. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Impact Investing Bereich A es in alle Anlageklassen rüberziehen, also alle Asset Classes, und dass wir marktübliche Renditen damit erwirtschaften. Und da habe ich natürlich jetzt den Hut auch von Nixdorf Kapital auf. Da machen wir das. Wir haben schon 6 Fonds über unterschiedliche Themenfelder hinweg und da zeigen wir, dass man auch vernünftige Rendite machen kann. Und wir ändern nicht das ganze Wirtschaftssystem, deswegen müssen wir mitspielen und das finde ich dann auch völlig in Ordnung, dass es so ist, weil man eben, und das unterscheidet es eben dann von vielleicht Whitewashing, dann darauf achten, dass auch wirklich Impact hintenbei rauskommt.
Das ist nochmal ein gutes Stichwort, da wollten wir sowieso drauf ab, auf deine zweite Rolle oder deinen zweiten Hut neben Fineo. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen einsteigen, was du da als Co-CEO machst? Also Fonds hast du gerade gesagt, aber das ist wirklich dann der Impact-Investing-Arm, wo mit gutem Investieren gleichzeitig auch gut Geld gemacht wird, korrekt?
Genau, das ist das, was wir da machen. Auch da vielleicht nicht erstaunlich, dass eine Unternehmerfamilie dahinter steckt. Der Name Nixdorf legt es nahe, die das Ganze mit angeschoben haben, die sich eben auch sehr stark der Verantwortung des Unternehmertums und der Familien dort bewusst sind. Was wir machen ist, wir initiieren Fonds. Ich habe eben gesagt, 6 Stück haben wir. Wir haben ein Forestry Fund. In Afrika haben wir gerade ein First Closing mit 30 Millionen gehabt. Wir haben einen Venture Fonds. Wir haben einen Real Estate Fonds. Wir haben einen Wasser- oder Ocean Fund, also insofern unterschiedliche Themenfelder. Und je nachdem, in welcher Asset Class ich mich befinde, haben wir dann noch die üblichen Renditen dabei. Ich nehme mal vielleicht als eine Tiefenbohrung den Afrika-Fonds, den wir haben, um was begreiflich zu machen. Was heißt denn dann eigentlich auch Impact Investing in den Feldern? Wenn man auf den afrikanischen Baumarkt guckt, dann sieht man, dass das Bauholz importiert wird zum größten Teil aus europäischen Ländern. Das ist aus mehreren Gründen katastrophal, weil hier wird abgeholzt und das Ganze wächst langsamer nach. Es hat aber auch die Konsequenz, dass die Menschen in Afrika die sogenannte Poverty Premium noch oben drauf zahlen, weil die zahlen den üblichen Holzpreis, aber es ist nochmal teurer als bei uns, weil sie noch die Logistikkosten oben drauf haben. So. Deswegen haben wir gesagt, okay, macht doch mehr Sinn, wenn man halt vor Ort dann auch wirklich Holzproduktion macht. Wir haben da jetzt, wie gesagt, in 3 Ländern mittlerweile 30 Millionen jetzt investiert und forsten dort auf für den lokalen Markt an Holzbedarf. So. Und wenn ich aber meine, Impact ist wichtig, wir haben 160 KPIs, also Indikatoren definiert, um zu gucken, was passiert, wenn wir großflächig in Äthiopien aufforsten. Alle denken nur an CO2-Capture, das ist auch ein wichtiger Indikator, aber uns geht es um Biodiversität, Bodenqualität, Wassernutzung, wenn man so großflächig aufforstet, aber auch lokales Management, Schulbildung der Kinder, der Menschen, die bei uns angestellt sind, Gesundheitsversorgung in den Dörfern, wo wir das Ganze machen. Insofern sehr, sehr holistisch gucken wir da drauf, um wirklich auch zu verstehen, was wir da machen. um gegebenenfalls auch danach steuern zu können. Weil man kann nicht immer alle Impact-Sachen von Anfang an im Blick haben. Also insofern, man muss auch da sich gewahr sein, dass es immer auch Zielkonflikte geben kann. Das ist sozusagen die Impact-Seite. Auf der Rendite-Seite ist aber auch hochattraktiv. Wir haben da 18% IRA. Also das heißt, ein Gewinn von 18% kalkuliert pro Jahr. Und das liegt einfach daran, dass man einfach das Holz am normalen Markt mitverkauft. Und wir produzieren es eben günstiger da unten. Es wächst auch noch schneller. Und wir haben eben nicht diese Logistikkosten noch oben drauf. Also insofern ist das für mich jetzt mal ein Beispiel, um zu zeigen, wenn wir Impact Investing machen, muss man von den Bedarfen kommen. Das ist eigentlich immer der Ausgangspunkt. Wo gibt es eigentlich ein Problem? Warum ist da irgendwas dysfunktional? Um dann reinzugehen mit einem soliden Businessmodell, aber auch einer sehr klaren Impact-Strategie. Und so sehe ich einfach, dass immer mehr Opportunitäten hochkommen. Und das stimmt mich eben zuversichtlich, dass Impact Investing immer mehr in den Mainstream reinkommt. Und da vielleicht dann noch ein Punkt. Wir sind eine kleine Boutique als Nixdorf Kapital, ein Pure Player, wie man so schön sagt. Aber bei uns hat sich vor drei Monaten die Commerzbank beteiligt. Und das ist für mich ein wichtiges Zeichen für den Kapitalmarkt oder für den Impact Investing.
Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, das war nicht ganz trivial, so eine Großbank reinzuholen. Aber es zeigt eben, dass wir das Thema Impact Investing mittlerweile auf die Agenda gesetzt haben. Dass es eben nicht mehr angesehen wird als etwas, was so ein paar Treehugger machen wie der Rickard, sondern dass es ernstzunehmendes Business ist. Deswegen kommt eben die Commerzbank mit rein und gemeinschaftlich machen wir das Thema groß. Und das ist halt für mich ein Zeichen, dass wirklich Impact Investing in den Mainstream reinkommt.
Ja, das ist spannend. Commerzbank ist, also herzlichen Glückwunsch, dass ihr da eine Kooperation aufgesetzt habt. Und das ist ja auch genau das, was du eben gesagt hast, dass es nicht nur Startups sein können, sondern dass, um diese großen Kapitaltöpfe anzuzapfen, muss es auch eine Transformation der großen Player geben, wo jetzt auch schon das Kapital gebündelt ist. Ne? Was ich bei Nixdorf spannend finde, ist ein Zitat von eurem Gründer oder von dem Unternehmer, der das aufgebaut hat. Das passt natürlich ganz gut hier in unserem Podcast-Slang. Das heißt, vor dem Himmel kommt das Leben auf Erden und da gilt es, eine soziale Gesellschaft aufzubauen. Habt ihr auch groß auf eurer Webseite, deswegen hat das jetzt nicht so viel Rechercheaufwand meinerseits gebraucht. Aber es war effizient und ich finde, das ist sehr anschlussfähig, zumindest zu unserem Podcast, beziehungsweise was uns so umtreibt, ne?
Aber natürlich denke ich, kann man nicht überall diesen, also es ist ja ein tolles Beispiel gewesen, so für so einen Sweet Spot, ne? Also wo sozusagen alles zusammenkommt, also wo man einen coolen Business Case hat und damit gleich noch was Soziales bewegen kann. Aber die Frage ist natürlich, ob man die Weltwirtschaft mal eben darauf umstellen kann, ne? Dass man alles nur noch Impact macht. Das sind ja wahrscheinlich auch limitierte Cases. Oder würdest du sagen, das kriegt man überall mehr oder weniger hin?
Ich scheue mich immer davor, immer und sowas zu sagen, weil immer in der Regel nicht.
Du scheust dich immer davor, ja, das kann ich verstehen.
Aber doch, ich glaube, dass da einfach ein großer Markt ist, weil wir müssen die Transformation finanzieren. Es gibt mittlerweile auch andere große Fonds in Deutschland, also zum Beispiel der World Fund ist mit 300 Millionen der größte europäische Climate Tech Fonds. Übrigens, da bin ich auch Venture Partner, also insofern überall, wo Impact draufsteht, bin ich irgendwo mit involviert. Also insofern, man sieht, dass das substanziell ist und dass da immer mehr passiert. Aber wir brauchen auch hier wieder ein Und. Also wir können quasi aus der privatwirtschaftlichen Schiene solche Sachen anschieben, Gelder einsammeln. Wir müssen meines aber trotzdem auch regulatorisch gucken, dass da, wo negativer Impact erreicht wird, der nicht kollektiviert wird, wie es bis jetzt ist, sondern verteuert wird. Weil sonst können wir ganz schwer gegen solche schädlichen Investitionen konkurrieren. Und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen einen Staat oder in dem Fall multinationale Organisationen, die halt Steuern auf schädliche Sachen entrichten etc. Und gleichzeitig müssen wir den Markt positiv stimulieren, indem wir Investmentkapital zur Verfügung stellen.
Da geht es dann um Level Playing Field eigentlich, ja, ne? Am Ende des Tages. Und wenn wir jetzt mal auf den anderen Case schauen, also angenommen, ich möchte jetzt mal das von mir geerbte Unternehmen versilbern und damit Gutes tun, dann kann ich auch auf euch zukommen und dann werdet ihr wahrscheinlich längere Gespräche mit mir führen oder wie läuft so ein typischer Fall ab? Ich weiß nicht, ob du darauf was Konkretes benennen kannst, mal einen Fall, den ihr hattet, aber sonst gerne noch anonymisiert, wie ist so ein typischer Verlauf, wenn ich spenden möchte?
Genau, also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Einflugschneisen. Also ich hatte vor kurzem jetzt einen Vorstand eines DAX-Konzerns, der kam zu uns und sagte, ich sehe obdachlose Jugendliche, das ist schwer auszuhalten für mich. Ich möchte gezielt etwas dafür machen. Sucht mir bitte drei Organisationen, die ihr gut findet, die ihr geprüft habt, und der spendet jetzt jedes Jahr 1 Million dahin. So, das ist ein relativ klarer Auftrag, der kommt sehr fokussiert rein. Ich habe einen anderen Fall gerade mit einer Unternehmerfamilie. Die hatten übrigens auch den Brand1-Artikel gelesen, also insofern auch viel zur Wirkung von Medien.
Sehr
und
schön.
Und die haben gesagt, okay, wir wollen 15 Millionen spenden. Wir haben eigentlich gar kein Thema. Wir sind 4 in der Familie, aber wir haben gar kein wirkliches Thema. Könnt ihr uns dabei helfen? Und mit denen machen wir jetzt so einen Strategie-Workshop. Das heißt, wir setzen uns hin, hören zu, was sind eigentlich die Themen der 4 Personen? Kann man daraus was rausdestillieren, was man dann vielleicht auch als Schwerpunktthema für die Familie insgesamt machen kann? Matcht das dann gegen auch wirklich Bedarfe da draußen in der Welt? Also was sind eigentlich auch wirklich Themen, wo man Geld auch gebrauchen kann? Und dann wird weiter diese ganze Strategie ausdetailliert. Das heißt, irgendwann weiß man dann, okay, man will halt irgendwie Großprojekte finanzieren, man will eine eigene Stiftung machen, wie auch immer. Das kommt dann quasi als zweiter Schritt. Aber insofern, das mal so als 2 Beispiele mit einer sehr fokussierten Anfrage, aber eben gleichzeitig auch welche, die halt sehr breit reinkommen. Das ist alles auf der privaten Seite. Du hast die Unternehmen noch angesprochen. Wir werden auch zunehmend mehr von Unternehmen angefragt, die sagen, sie wollen aus ihrem Kerngeschäft heraus etwas Gutes tun. Dann aber schon noch mit einem Business Sense dahinter, auch wieder hier ein Buzzword, das fasst man so schön als Shared Value Ansätze zusammen. Also insofern, wo man wirklich versucht, aus den Kerngeschäften heraus einen Impact zu erzielen. Und da machen wir dann eben auch Strategien dafür, wie kann man eine Transformation eines Unternehmens Richtung Nachhaltigkeit dann auch unterstützen. Also insofern gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen, mit uns zusammenzuarbeiten.
Und nochmal die Frage, zwischen zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass ihr ja irgendwie die Organisation auch prüft oder da auch schaut, ob die wirklich wirksam arbeiten. Da hätte ich jetzt gedacht, es gibt doch das Spendensiegel. Also das war für mich immer so ein Kriterium. Also ich spende jetzt natürlich nicht ganz so große Summen, aber es gibt doch schon eine Zertifizierung. Das scheint euch nicht auszureichen, oder?
Ja, wobei das Spendensiegel ist gut. Punkt. Also mir ist wichtig, dass man hier nicht in irgendeiner Weise Konkurrenzsachen aufmacht, sondern wir brauchen beides. Was haben wir noch als Ergänzung? Das Spendensiegel konzentriert sich auf die größten Organisationen in Deutschland. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben ungefähr 600.000 Non-Profits. Das Spendensiegel guckt sich ungefähr die 200 größten an. Also insofern, da ist ein ganz, ganz großes Feld an Organisationen, die überhaupt nicht in den Genuss kommen, ein Spendensiegel beantragen zu können. Also insofern ist das für mich wichtig, auch den sogenannten Longtail der Zivilgesellschaft auch die Bühne bieten zu können. Zum anderen, und es ist auch gut, was da passiert, guckt sich das Spendensiegel vor allen Dingen die Governance an, die Vertrauenswürdigkeit auf der finanziellen Ebene, die Werbearten etc. Wir gucken ja gezielt auch auf die Wirkung. Das heißt also, wir wollen natürlich auch wissen, wie vertrauenswürdig ist die Organisation, sind auch relativ stark aligned mit dem, wie das DZI, das Spendensiegel vergibt, das macht. Und wir fügen aber eben noch eine zweite Dimension, nämlich die Wirkung hinzu und gucken das auch an. Und das macht für uns eben dann auch eine holistischere Analyse aus. Und ich glaube, dass wir damit aber auch andere Geberinnen und Geber vielleicht ansprechen, die sich auch innerlich stärker vielleicht auch mit einem Thema identifizieren wollen und deswegen auch vielleicht diese Informationen noch mehr brauchen.
Vielleicht so Richtung Schluss. Was kannst du Menschen raten, die sagen, ich möchte jetzt auch Grenzgänger werden? Ich möchte zwischen den Welten rumdiffundieren und eher die angelsächsische Karriereleiter laufen als die klassische deutsche. Gibt's da einen Tipp?
Einfach machen. Ja, das klingt aber immer so einfach. Ich habe das ja auch sehr offen gesagt, dass ich einfach auch Glück hatte, dass ich eine Brigitte Mohn getroffen habe zum Zeitpunkt, wo ich wieder offen war, was Neues zu machen oder dass BMZ mich damals fragte, ob ich zur Weltbank gehen möchte. Also das waren einfach auch Zufälle, die ich nicht geplant habe. Das muss ich ganz offen bekennen. Ich glaube, was man schon raten kann, ist wirklich diese Offenheit mitzubringen und wenn sich eben auch Möglichkeiten ergeben, dann auch den Mut zu haben zu springen, weil es braucht die Zufälle. Aber es braucht dann auch den Mut, und das würde ich mir schon zuschreiben, dann auch durch eine Tür durchzugehen, die sich geöffnet hat. Und dann aber auch mal durchaus was, wie ich eben gesagt habe, ein Gehalt auf ein Drittel reduzieren, auch dann mal in Kauf zu nehmen. Und das ist dann schon manchmal eine Frage, weil ich kenne viele, die auch gerne sowas machen würden, aber ob sie dann auch zu solchen Schritten bereit sind, ist dann nochmal dahingestellt. Also insofern den Mut haben und am Ende des Tages, so profan es halt klingt, das machen, wo man am Ende des Tages glaubt, wo man am meisten Spaß dran hat und wo man seinen größten Beitrag leisten kann. Und deswegen bin ich eben wirklich auch so dankbar, dass ich diese Jobs machen darf, weil sie mir unglaublich viel Spaß machen.
Ich habe eine Frage zu dem Gehaltsthema. Findest du es richtig, dass so im dritten Sektor deutlich weniger, in deinem Fall jetzt ein Drittel weniger Gehalt bezahlt wird?
2 Drittel weniger sogar, oder?
2 Drittel, ja, Mathematiker.
Genau, also ich habe da mittlerweile auch wieder ein bisschen aufgeholt. Das war sozusagen der erste Dip, den ich dann da hatte. Also es sollte schon weniger sein, das finde ich völlig in Ordnung, insbesondere was nach oben es anbelangt. Also ich meine, ich bin Vorstandsvorsitzender, aber ich verdiene natürlich nicht das, was ich als Vorstandsvorsitzender bei einem For-Profit-Unternehmen verdienen würde. Wenn wir weiter runtergehen in den Hierarchiestufen, dann sollte es sich mehr und mehr angleichen, dafür werben wir zumindest. Ist natürlich immer auch eine Frage, kriegt man es auch finanziert? Also wir haben den Anspruch, dass wir auch Junior-Analystinnen und Analysten, die bei uns reinkommen, auch ein vernünftiges Gehalt zahlen, aber das ist nicht ganz trivial, dafür auch immer Gelder reinzuholen. Das fängt schon bei den öffentlichen Mitteln an, wo man halt dann immer wieder gucken muss, wie kriegt man das dann auch abgebildet in den Anträgen. Also insofern, das ist nicht einfach, aber mein Anspruch ist, dass wir da schon auch die besten Talente in den Markt reinziehen und wir wollen keine gierigen, aber wir wollen welche haben, die gut sind und die müssen auch vernünftig bezahlt werden.
Ja, if you pay peanuts, you get monkeys. Ne? Das ist das das alte Motto. Ja, jedenfalls, was du ja eben auch gesagt hast zu deinem Weg, da steckt auch ganz viel drin, no pain, no gain. Ne? Also man muss wirklich, glaube ich, manchmal wirklich diesen wenigstens Seitenschritt machen und auch bestimmt auch was riskieren. Und gerade im monetären Bereich kann das eben auch mal bedeuten, dass man ein bisschen weniger hat. Aber hey, so, es ist ja, man weiß ja, warum man es tut, ne?
Genau.
Das Schlusswort haben wir uns ja eigentlich so zu eigen gemacht, dass es nicht unser eigenes ist, sondern dass der Gast natürlich oder die Gäste nochmal was Feines sagen darf. Gibt es noch etwas, was dir jetzt so für unseren Podcast, unsere Hörerschaft auf dem Herzen liegt? So, ich fand einfach machen war eigentlich schon fast so ein gutes Schlusswort. Vielleicht hast du noch einen obendrauf zum Abschluss, außer dass die Leute uns 5 Sterne für den Podcast geben sollen.
Das sollen sie natürlich auch machen. Eine wichtige Botschaft müssen natürlich auch prämiert werden. Also ich habe eine ganz klare Botschaft. Engagiert euch. Ich glaube, unsere Gesellschaft krankt auch daran, dass halt viele Leute einfach keine Energie haben, sich einzubringen oder denken, ich kann eh nichts bewirken und das ist Quatsch. Also jeder kann an der Position, wo er ist, etwas bewirken und deswegen ist da einfach machen das eine, aber auch wirklich dann normativ ausgerichtet zu sagen, okay, wo kann ich einen Beitrag leisten für eine bessere Welt und ich kann nur sagen, wir brauchen es, aber es macht auch noch sehr viel Spaß.
Wunderbar. Andreas, vielen Dank, dass du heute da warst.
Andreas, vielen Dank für die Einblicke. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann nochmal sprechen und schauen, wie sich das Thema Impact Investing und Co., welche Wirkung du da weiterhin erzielt hast. Cool, dass du so zwischen den Welten unterwegs bist und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.